Ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Reihe gemeinsam mit Dr. Kurt Mosetter. Wir werden in unserer neuen Podcast-Reihe einige sehr spannende Themen und auch sehr spannende Gäste haben. Und wir starten heute mit unserer ersten Folge. Ich darf ein ganz kurzes Wort noch zu mir selbst verlieren, bevor ich übergehe zu meinem Freund und Kollegen Kurt. Ich selbst habe vor mittlerweile 7 Jahren als einer der ersten Studenten in Deutschland den Masterstudiengang im Bereich Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin abgeschlossen und habe seit etwa 2012 schon in der Entwicklung und Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln gearbeitet, lange Zeit auch als Geschäftsführer. Und in dieser Zeit meiner Fortbildung lief mir irgendwann Kurt über die Füße. Und das war tatsächlich damals bei Elmar Wienecke im Studiengang, den er damals geschaffen hatte. Ich erinnere mich noch sehr gut, Kurt war damals bei der Eröffnung schon dabei und Kurt hat auch eine bzw. mehrere sehr inspirierende Vorlesungen bei uns gehalten. Und deswegen habe ich dich viele Jahre in Erinnerung behalten diesbezüglich. Und dann kam es, wie es manchmal so im Leben kommt, dann haben sich unsere Wege nochmal geschnitten, vor gut 1,5 Jahren etwa. Und jetzt sitzen wir heute zusammen hier. Ich freue mich sehr, Kurt, dass wir hier sitzen dürfen. Und ja, vielleicht auch für die einen oder anderen, die dich vielleicht noch nicht kennen, das kann ja durchaus vorkommen, kannst du vielleicht mal noch das kurze Wort zu dir auch gerne verlieren.
Also vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier begegnen, denn am Anfang hast du von mir gelernt, aber jetzt haben wir sehr viel von dir gelernt.
Vielen Dank.
Wir haben nicht gemerkt, dass wir als Ärzte und Therapeuten viele Dinge nicht wissen. Und viele Dinge haben wir sogar gar keine Ahnung. Und das Schöne ist, wenn wir uns zusammentun, dann kommt was viel Besseres raus. Also vielen, vielen Dank.
Sehr schön.
Dann der zweite Teil ist der, wo komme ich her? In der Tat gibt es diesen Studiengang. Und der Elmar Wienecke, Sportwissenschaften, und ich kenne uns schon ganz lang über den Bernhard Peters, Hockey-Nationalmannschaft. Hockey-Nationalmannschaft, TSG Hoffenheim 2006, dann die US-Nationalmannschaft. Und dann haben wir gesagt, wir müssen einen Studiengang basteln. So ein Master for Medical Administration, Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin. Und es gab einen riesigen Widerstand. Niemand wollte den.
Ja.
Dann versuchte man, den zu akkreditieren und wir sind gescheitert. Dann hat die Kommission aus der Medizin uns rausgedrängt und deshalb sind wir eine Fachhochschule. Und dann hat die Kommission einen Experte gesucht. Ist gelandet beim Professor Dr. Dieter Felsenberg in Berlin und wollte mich eigentlich also blockieren.
Okay.
Dann sind sie da hingekommen und er sagt, das wäre mein bester Mann, das wäre mein idealer Nachfolger, wenn Sie irgendeinen haben für Muskel, Sehne, Knochen und Stoffwechsel, das ist der richtige Mann. Er hat ein Gutachten geschrieben und dann haben wir tatsächlich daraufhin diesen Master durchgekriegt.
Ja.
Wir alle haben gedacht, wir sterben, aber bis heute gibt es immer mehr tolle Studierende, Zahnärzte, Biologe, Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Apothekerinnen. Und es hat gut Fahrt aufgenommen.
Also das muss ich wirklich sagen, das habe ich auch mitverfolgt über die letzten Jahre, über Social Media, aber auch noch über Kontakt zu Elmar. Das ist Weltklasse. Und ich muss sagen, wir haben das natürlich damals als erster Studiengang noch so ein bisschen mitbekommen, dass es da etwas Widerstand gab, so wie es häufig gegen diese Materie, Mikronährstoffe auch immer noch mal Widerstand gibt. Aber, und das hat mir damals dieses Studium auch gezeigt, wir waren damals mit dieser Studiengruppe ein Melting Pot aus Personen, die sich für diese Materie begeistert haben. Und ich glaube, das ist was, was uns auch verbindet, beziehungsweise uns alle auch im Team irgendwo verbindet. Wir wollen mit Mikronährstoffen Menschen helfen und wissen auch, dass das funktioniert. Und das war dort auch so. Wir hatten eine ganz heterogene Gruppe aus Industriellen, sage ich mal, und aus Ärzten, Heilpraktikern und so weiter. Und da möchte ich gerne heute in dem Podcast mit dir auch anschließen und in diesem Segment einfach mal aufzeigen, welche Art der Diskrepanz da teilweise besteht. Das war dort damals im Studium auch in unseren Unterredungen immer mal Thema. Ich kenne das aus mittlerweile 15 Jahren der Arbeit in der Entwicklung von Produkten Und du stehst als Arzt seit vielen, vielen Jahren, auch sehr erfolgreich, muss man sagen, auf der anderen Seite. Du bist also Anwender von Mikronährstoffen und da möchte ich ganz gerne mit dir ansetzen. Wie ist denn deine persönliche Erfahrung mit dem Thema Mikronährstoffe in der täglichen Praxis, am Patienten? Welche Rolle spielen die grundsätzlich für dich?
Für mich spielen die Mikronährstoffe eine zentrale Rolle. Und ich wusste am Anfang gar nicht genau, wieso. Und zwar haben mir meine Lehrer in Nepal, Sikkim und Tibet, die Ayurveda-Ärzte, die haben für alle Patienten ihre Kügelchen gemischt. Mhm. Und da war klar, da war das Harz von der Lerche-Rinde, dann war der Reishi-Pilz da drin und der Cordyceps und dann die Myrobalan, die Trifala, dann die Goji-Beere und so weiter. Und ich dachte, ja, braucht man das? Und er hat gesagt, ja, das braucht man, die Ernährung reicht nicht aus. Also, aha. Dann habe ich diese Dinge mitgebracht und meine Patienten hat es geholfen. Aber mir wusste ja nicht genau, was da wirkt. Ja. Dann hatte ich Glück mit einem tollen Lehrer an der Charité, mit dem Werner Reuter, einem Biochemiker. Dann haben wir die Substanz untersucht und dann wurde mir klar, wir müssen messen. Mhm. Und das ist der Link für fundierte, qualifizierte und effiziente Mikronährstofftherapie. Ich muss messen. Dann brauche ich ein Monitoring, dann kann ich verifizieren, dann kann ich individualisieren. Und das ist kristallklar, safe und wissenschaftlich abgesichert. Und dann ging es darum, wo kriegt man denn die gute Qualität hin? Mhm. Und wo kriegen wir sie her? Und dann wurde Asien immer unsicherer. Und du selber hast auch den Begriff, den Dschungel mit Mikronährstoffen. Und so ist dann war es der Dschungel mit Produkten, Ayurveda, Chinesisch. Aber viele waren verunreinigt mit Quecksilber, mit Anabolika, mit Antibiotika, mit Kortikosteroiden. Unglaublich. Und dann mussten wir uns rückbesinnen. Wir brauchen eine gute Qualität, denn ich will meine Kunden auf keinen Fall vergiftern. Ja. Also besser nicht als mit dem Schlechten. Und dann war ein wichtiger Schritt im Profisport. Mhm. Und dann wird es heikel. Denn wenn ich da ein Produkt habe, was verunreinigt ist, wenn ich da ein Produkt habe, wo Dinge drin sind, die nicht drin sein dürfen, dann werden wir skalpiert. Und eben wie man ein Baby nicht vergiften möchte, auch kein Profisportler.
Absolut.
Und jetzt brauchen wir Qualität. Und jetzt müssen wir genau messen. Und das war das Großartige im Studiengang. Und nicht nur im Studiengang, sondern das machen wir mit unseren Kunden, mit den Menschen, die auch krank sind. Und dann kann ich das individualisieren. Und das spielt eine riesige Rolle. Mhm. Jetzt zu den Daten. Der Elmar Wienicke hatte schon, bevor wir den Studiengang gegründet haben, die Daten von 66.000 Menschen. Ungefähr 12.000 war es damals im Profisport, ungefähr 11.000 Führungskräfte. Und alle hatten einen Mangel an Omega-3, an Defizite im Stoffwechsel von der B-Vitamine, Defizite mit Vitamin D, Defizite mit Mineralstoffen im Vollblut. Und alle wurde supplementiert. Also wenn gesunde Menschen supplementieren, dass sie auch nach 75 Minuten noch besser Fußball spielen, dann war für mich klar, also kranke Menschen, da ist noch viel wichtiger. Und dann hatte ich zweite Daten. Und zwar über die Charité in Berlin hatte man eine Brücke zu der Muskelknochenforschung zum Dieter Felsenberg. Und der als Vollblutwissenschaftler hat auch alles gemessen. Bei Seniorinnen und Senioren Vitamin D und Omega-3. Und es war viel zu nieder. Und bei den Masterathleten, das sind eigentlich Sportler, die sind 60, 70, 80, 90, 100 Jahre alt.
Wahnsinn.
Und diese Masterathleten, also dann auch Master ist man schon mit 40, die Masterathleten waren im Studio fit, aber auf der Bahn waren die besser als die Sportstudenten, die an der Charité am Sport studiert haben. Und einer war zum Beispiel der Ulf Gast, ein Astronaut. Und ein anderer kam, das war der Jens Ebing, ein Schüler vom Professor Felsenberg. Und obwohl die Sport studiert haben, waren die Masterathleten besser. Unglaublich. Und jetzt hat ein dritter Freund, Werner Reuter, Dieter Felsenberg, Jörn Rittweger, in der deutschen Luft- und Raumfahrtforschung und in der europäischen Luft- und Raumfahrtforschung Masterathleten untersucht. Mhm. Und die Frage war, was brauchen die? Reicht Ernährung aus? Nein.
Ja.
Die Empfehlung, also direkt von der Raketenphysik, Omega 3, um die 4 Gramm.
Ja.
Dein Feld, Protein, 1,5 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja.
Bei der Verletzung bis 3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht.
Mhm.
Kreatin, gute Qualität, safe, 3 bis 10 Gramm. Vitamin D wurde supplementiert. Und zwar individuell nach Messung.
Ja.
Und da geht kein Weg dran vorbei.
Welche Range wurde da so angesteuert, zum Beispiel beim D3? Was ist da
Wir
sowas,
haben einen Zielwert von 60 bis 80 Nanogramm. Und das wäre das Nächste, auch ein spannendes Thema. Was sind denn die Normwerte?
Ja, gut, ja.
Und jetzt sehen wir im Sport Normwerte, optimale Bereich. Wir sehen bei Masterathleten Normwerte. Dann frage ich mich, was machen wir denn mit den Menschen, die eh zu wenig haben?
Ja.
Da brauche ich eben einen hochnormalen Wert.
Ja.
Nicht zu viel,
ja,
aber ausreichend. Und wir können das messen, kontrollieren und dann stellt sich der Erfolg ein.
Das ist der Idealgang für mich, muss ich sagen, auch wenn ich ja selbst nicht Therapeut bin, aber ich kann Menschen immer nur empfehlen, lasst messen, lasst euch im Idealfall dabei begleiten, auf dem Prozess auch der Supplementierung, damit das individuell erfolgt, dass man also auch Produkte individuell verabreichen kann und es kontrolliert, weil es gibt natürlich irgendwann auch wieder so einen Erhaltungsstatus, bei dem ich immer sage, da muss natürlich auch die Dosierung wieder angepasst werden. Jetzt ist es aber so, dass in einigen Bereichen immer wieder gesagt wird, naja, Nahrungsergänzungsmittel braucht es für viele, viele, viele Menschen, also für die meisten gerade in westlichen Nationen eigentlich gar nicht, weil wir leben ja in einem absoluten Überangebot von Nahrungsmitteln. Und da muss ich sagen, da kommt so das erste Spannungsfeld auf. Es gibt sehr viele, die dieser Meinung sind. Ich vertrete persönlich die Meinung, dass die Betrachtung der Lebensmittelseite erstmal nur die halbe Miete ist, wenn man sich den Mikronährstoffbedarf anschaut. Neben der Tatsache, dass viele Ernährungsgewohnheiten auch nicht besonders zuträglich sind für den Nährstoffhaushalt. Ich glaube, das muss man auch nicht diskutieren. Für mich spielt aber eine ganz wesentliche Rolle bei der Gesamtbetrachtung alles andere. Also was belastet denn den Menschen darüber hinaus? Medikation, Erkrankungen, Stress etc. Auch Sport. Sport kann natürlich auch einen Mehrbedarf auslösen. Er ist nicht nur gesund, er ist notwendig mit Maß und Ziel, aber er kann natürlich auch zu einem Extraverbrauch führen. Wie siehst du das?
Also zum Start. Wenn man genau untersucht, wie sich die Mineralstoffe in der Anreicherung in der Erde und im Gemüse und in der Lebensmittelverhalte, haben wir seit ungefähr 60 Jahren eine Kurve, die geht in den Keller.
Ja.
Und jetzt aus berufenem Munde, die Harvard Medical School for Nutrition, weltweit führende Institution für Ernährung. Und diese weltweit führende Institution für Ernährung setzt sich seit 1999 an für gesündere Böden.
Mhm.
Für das Bewusstsein, wie Nitrat uns schädigt und wie das Gute fehlt, Selen und Zink, Mangan und Chrom.
Mhm.
Deshalb hat rund 90% der Bevölkerung, auch wenn sie sich vernünftig ernährt, einen Mangel.
Ja.
Deshalb messen wir. Dann kommt der zweite Teil. Ganz viele Menschen haben Probleme mit dem Darm. Die sind nicht krank, die spüren vielleicht ein bisschen Reizdarm, ein bisschen Verstopfung und Irritationen und Blähungen. Aber wenn der Darm nicht gut läuft, dann werden die Nährstoffe erst gar nicht aufgenommen.
Ja.
Und so sehen wir große Defizite auch in der B-Vitamine. Man sieht große Defizite in den Omega-3-Fettsäuren. Wenn man mit den Omega-3-Fettsäuren sich über Ernährung versorgen möchte, dann müsste man so viel Fisch essen. Unvorstellbar. Und leider hat der Fisch einen anderen Haken, im wahrsten Sinne des Wortes. Der hat zu viel Quecksilber und zu viele Schwermetalle und Mikroplastik. Und das ist sehr gut beforscht. Du kennst den Professor Schacki, den wir ja gewonnen haben für den Studiengang.
Ja.
Der hat es brillant untersucht und wir sehen gravierende Mängel. Wir messen das, der Omega-3-Quotient. Und wenn er gut ist, braucht man es nicht. Jetzt zur
kurze Zwischenfrage, was ist für dich gut?
Also ich strebe schon so einen Quotient von 9 an.
Mhm.
Genau, also deutlich.
Ja.
Und wir haben viele Patienten, die haben 1 und 2 und 3 und 4. Einige Berufene sagen, bei 4 und 5 ist schon zu nieder. Ja, ist zu nieder.
Mhm.
Aber die meisten haben noch weniger.
Mhm.
Und ein Omega-3-Fettsäuremangel macht Entzündungen, kann Schmerz verursachen. Der Mangel belastet das Gehirn, der Mangel belastet den Schlaf, der Mangel belastet die Regeneration. Und das ist eben nicht nur ein bisschen Wellnessmangel, nein, das brauchen wir. Omega-3-Mangel, zu wenig. Und ein Selenmangel erhöhe die Mortalität, also die Sterblichkeit. All-cause mortality. Man stirbt schneller und früher und schlechter mit dem Mangel. Ja. Also das möchte man nicht.
Ja, definitiv.
Und, und wenn junge, gesunde Leute im Profisport supplementieren, dann müssen es unsere Kranke oder soll es unsere Kranke auch. Also, Profifußball, alle supplementieren. Triathlon, Marathon, also die Einzelsportarten, das sind Vollprofis, von denen habe ich noch gelernt. Zum Beispiel vom Rüdi Wild oder von der Anne Haug und von der Caro Rauscher. Da waren die Apotheker, unsere Ärzten, eigentlich einen Schritt voraus. Und jetzt sehen wir die Notwendigkeit und jetzt ist eben die Frage der Qualität und die Frage der Studie. Zum Beispiel gab es eine Studie, die hat gezeigt, man brauche kein Selen. Weil, wenn man in den USA Selen supplementiert, dann hat man keine Verbesserung. Aber in den USA ist Selen schon im Mehl und im Lebensmittel.
Korrekt.
Deshalb haben die dort keinen Mangel, aber wir haben den Mangel. Mhm. Und am Selen geht kein Weg vorbei. Und dann hat die andere Seite oft das Argument, ja, alles viel zu teuer. Ehrlich, Selen, Vitamin D3 und Omega-3, es liegt immer im Budget. Ja. Und da gibt es viele andere Dinge. Also schon tanken und das Öl fürs Auto ist teurer als das. Und deshalb ist das möglich. Und da versuchen wir, eine Brücke zu bauen. Und ein kritisches Thema, wo ich oft angesprochen werde, sind Kinder und Jugendliche.
Sehr großes Thema.
Brauchen die was? Ja. Und dann wirklich Original-Mails. Oh, mein Kind will einen Proteinshake. Mhm. Und sagt, ja, der Berg mit Mehl gilt als ungefährlich. Der Berg mit Zucker gilt als ungefährlich. Süßgetränk läuft unter ferner Liefen. Und dann werde ich gefragt wegen Protein. Wenn wir Kinder heute untersuchen, haben die gravierende Mängel. Und ich sehe eine direkte Korrelation von einer Fehlernährung, einer Mangelernährung zu einer zunehmenden Anzahl an Erkrankungen in der Kinder- und Jugendmedizin.
Absolut.
Und deshalb so früh wie möglich messen, supplementieren und die Gesundheit schützen. Health Protection.
Absolut. Also da kann ich mal ganz kurz anschließen an dieses Thema. Diese Frage kommt sogar bei uns intern in der Familie auf. Und zwar über meine Frau, die ja jetzt mit mir schon einige Jahre verbringt. Aber wir haben einen kleinen Sohn, der ist auch 2,5. Und da kommt dieses Thema auch immer wieder auf. Und der trinkt das natürlich auch gern. Es gibt ja auch vernünftige, gute, ich sag mal, Proteinprodukte, die die Kinder dann verzehren können, wo man jetzt nicht irgendwie mit lauter künstlichen Aromen und irgendwelchen künstlichen Süßstoffen arbeiten muss. Und ich habe ihr dann da sehr schnell auch zugetragen, dass das selbstverständlich für ihn in Ordnung ist. Man muss das natürlich auch etwas kontrollieren anhand des Körpergewichts und so weiter. Aber wenn ich mir auch die Ernährungsgewohnheiten von den Kindern so angucke häufig, der Teller ist in der Regel voller Nudeln. Also Protein kommt da nicht viel rein. Mhm. Und das Protein ist im Bereich der Wahrnehmung der Verbraucher leider immer noch ein klassisches Fitnessprodukt. Genau. Und wir haben damals in der Uni auch im Rahmen einer Masterarbeit eine kleinere Studie aufgesetzt, wo wir nur mit 10 Gramm Aminosäuren gearbeitet haben, also in Proteinform aus dem Erbsenproteinisolat und das doppelblind Placebo kontrolliert gegengetestet haben und beispielsweise in der Schmerzwahrnehmung der Patienten deutliche Verbesserungen festgestellt haben, nach 4 Wochen. Und das sind solche Werte und Ergebnisse, wo ich immer sage, immer Mikronährstoffe allgemein, aber auch Aminosäuren oder dann in Form von Proteinen sind, ich sage immer, nicht nice to have. Die Leute verstehen das immer so als eine Nettigkeit, die es vielleicht auch geben könnte, aber ich sage immer, die sind absolut überlebenswichtig. Also das ist jetzt auch nicht hochtrabend, sondern es ist Fakt. Genauso wie wir Kohlenhydrate, Fette und Proteine in den Makros brauchen, brauchen wir diese Mikronährstoffe. Sie sind essentiell für unsere Gesundheit. Und dazu gehören dann die Aminosäuren auch. Und eine ganz wichtige Komponente in der Wahrnehmung der Verbraucher ist, dass die sich in dem Dschungel dann der Nahrungsergänzung, ich sag mal, die sagen, ich will was zusätzlich machen, ich will supplementieren, die finden sich in diesem Dschungel fast nicht mehr zurecht. Das ist jetzt meine persönliche Erfahrung aus fast 15 Jahren der Arbeit, auch in der Industrie. Und diese Schwemme in diesem Bereich ist so massiv, dass man als Verbraucher schon häufig keinen Überblick mehr hat. Und ich glaube auch als Anwender, da kannst du mich gerne korrigieren, aber es gibt, glaube ich, viele Anwender, die auch in der Beratung rund um das Thema aktiv sind, die den Überblick verloren haben. Was ist gut? Ja. Wo kann ich vielleicht was kaufen? Wie komme ich auch an die richtigen Informationen etc.?
Also genau das ist der Punkt. Und ich muss jeden Tag mich weiterbilden, um nicht den Überblick zu verlieren. Ja. Und es ist ein Dschungel und da sind so viele schlechte Produkte, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Das sind eben tatsächlich jeden Tag neue Produkte auf dem Markt und da sind E-Nummern und Pestizide und Zusatzstoffe drinnen. Das möchte man wirklich nicht. Übrigens hat die WHO eine ganz klare Entscheidung getroffen gegen künstliche Aromen und Süßstoffe. Mhm. Und das Gesetz ist verabschiedet und es ist nur noch nicht umgesetzt in der Breite. Und es wird klar, dass die Fitnessszene ein Pionier war. Absolut. Mit Protein. Nur dummerweise darf man Proteinshakes sagen, auch wenn nur 10 und 20 Programm drin ist. Und da ist zum Teil mehr Zucker drin als Protein. Deshalb brauchen wir Aufklärung. Wir brauchen Warenkunde und wir brauchen Vertrauen. Aber Vertrauen braucht Kompetenz. Deshalb wünsche ich mir so eine Zusammenarbeit, wie wir es haben. Dann aber eigentlich auch mehrere Anwender und Experten miteinander. Und dann kann man sich sicher sein. Und dann brauchen wir Labors, die das tatsächlich messen und verifizieren. Und dann können wir es untersuchen. Und das hast du vorher schön angesprochen. Manchmal supplementiert man, aber es wird nicht besser, weil das gar nicht ankommt. Manchmal supplementiere sie, aber es wird nicht besser, weil gar nichts drin ist.
Ja.
Manchmal supplementiere sie und plötzlich ist ein Wert zu hoch. Wenn eines supplementiert wird, kann das sein, dass es zu hoch ist, aber gar nicht verwertet wird. Das heißt, man darf nicht eines supplementieren, wie beim Orchester in der Musik. Ein Instrument macht noch keine schöne Musik. Die brauchen einander. Und so müssen wir auch in der Entwicklung uns zusammentun. Und so wird es möglich, dass man einfach so einen Shake oder Proteine und Aminosäure besser macht, verfügbarer macht, mit einer besseren Qualität und einer besseren Verfügbarkeit, mit einer besseren Verträglichkeit.
Richtig.
Und dann können wir messen, wie es besser wird.
Ja, also da gibt es ein paar sehr schöne Tendenzen. Das muss man der Industrie auch zugute halten, muss ich sagen. Früher gab es ja so klassisch orthomolekular hauptsächlich Monopräparate. Man hat also die Klassiker, ob B-Vitamine, Magnesium etc. alles als Mono vorgefunden. Ja. Mittlerweile geht aus verschiedensten Gründen der Trend ja so ein bisschen in diese Komplexrichtung. Es gibt mehr Komplexpräparate. Ich bin durchaus Fan davon, wobei ich auch sage, man darf das kleine Einmaleins nicht vergessen. Also es kann schon notwendig sein, dass man eben auch höhere Dosen Omega-3 einzeln supplementiert, weil das kriegt man häufig komplex auch konzeptionell nicht verpackt. Aber der Trend geht dahin. Ich möchte aber nochmal eine Komponente ansprechen, die du gerade so in die Wege geleitet hast, war eine gute Vorlage. Und zwar geht es da um die Frage, ob manche Sachen ankommen oder nicht ankommen. Das kann ja Rohstofffrage sein, das kann im Darm liegen, das Problem. Deswegen ist, denke ich, kurz gefasst, das Thema Darm, wenn es um Resorption insbesondere geht, absolut essentiell bei der Supplementierung. Aber es kann auch an der Dosis liegen, manchmal. Ich beobachte sehr häufig, mache ich mir natürlich einen Spaß draus, wenn ich jetzt mal, sage jetzt mal ganz pauschal, in die Drogerie gehe, dann gucke ich mir gerne auch mal das eine oder andere Produkt an. Warum? Weil viele Verbraucher sich ja damit beschäftigen. Das ist ja deren Place to be, um Supplements zu kaufen. Andere Online-Plattformen auch, aber gerade, das sieht man auch in den Zahlen im Übrigen, der Einzelhandel, gerade über die Drogerie, ist einer der Hauptabsatzmärkte noch für Nahrungsergänzung. Und ich pick da mal ein Beispiel raus. Das ist das allseits bekannte Magnesium. In der Wahrnehmung der Verbraucher und auch aus industrieller Sicht ist es ja so, dass häufig zwei Argumente bei der Auswahl von einem Produkt überwiegen beim Verbraucher. Das ist erstens der Preis und zweitens die Dosis. Möglichst günstig, möglichst viel. Ich denke, das ist fachlich nicht immer das Richtige. Am Magnesium sieht man das sehr gut. in meinen Augen. Wenn ich nämlich jetzt in die Drogerie gehe, kaufe mir ein Magnesium 400 oder ein Magnesium 600 für 3,59 Euro und gucke nicht drauf, was das für ein Magnesium ist und wie ich es vielleicht auch über den Tag einnehmen sollte, dann führt das ganz schnell zu einer ordentlichen Diarrhö. Auf gut Deutsch Durchfall. Ja. Und wenn ich dann als, sag mal, Experte auf diese Verpackung gucke, dann erkenne ich natürlich auch schnell, wieso. Weil dort sehr häufig Magnesiumoxid verwendet wird. Das darf man durchaus auch als eine Art Abführmittel bezeichnen, in meinen Augen. Ja. Also dabei ist es effizient. Warum? Weil einfach unheimlich viel Magnesium nicht resorbiert wird. Diese Verbindung verbleibt im Darm, es bindet Wasser und wird dann am Ende über einen sehr flüssigen Stuhlgang ausgeschieden, nennen wir es mal so. Ja. Wie ist das aus deiner Perspektive, gerade beim Magnesium, was ist denn da aktuell so therapeutisch auch das Nonplusultra, wenn man das so bezeichnen darf? Oder gibt es das überhaupt?
Ja, also es ist natürlich, wie du sagst, kompliziert. Tatsächlich, nochmal zurück zu der Drogerie und zum Markt. Also das eine Problem ist, dass die Leute das Magnesium nicht kennen und nehmen irgendein günstiges und entweder das macht Durchfall oder es kommt gar nicht an.
Ja.
Es kommt nicht dahin, wo man es braucht. Und es wird zu viel auf einen Punkt gegeben und zum falschen Zeitpunkt. Das andere Problem ist, dass manchmal, das nennen wir mal so, Omega-3-Präparate, die wäre dann verkauft und die findet man überall. So, es gibt einen so einen mit dem Herz, ja.
Mhm.
Und da ist ja fast nichts drin.
Korrekt.
Das heißt, es ist eigentlich das nächste Problem. Häufig sind entweder im Internet oder im Markt oder in der Drogerie sind Produkte, das ist eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein. Dann gibt es große Firmen aus den USA mit Multilevel-Marketing. Ich gab da mal einige Tipps, aber da ist dann 0,2 Gramm Ribose drin. Also 0,2 Gramm Ribose ist good for nothing. Dann sind da auch so sekundäre Pflanzenstoffe drin. Es steht dann drauf Resveratrol. Das ist in der Traube oder in der Beere oder in der Wein. Aber da ist ja fast nichts drin. Dann gibt es Kurkuma-Präparate und Kurkumin-Präparate. Leider wird von denen fast nichts resorbiert. Das heißt, es kommt leider nicht hier oben im Kopf an und hat allenfalls im Darm noch einen kleinen Effekt. Und jetzt haben wir das Problem. Zum Magnesium zurück. Wir gucken, wie ist das Tagesprofil von dem Mensch. Mhm. Wenn wir dann also Kinder haben mit einer Aufmerksamkeitsbesonderheit, dann kriegen die 200 Milligramm am Morgen.
Ja.
Und dann verteilen wir das. Dann kriegen sie noch mal bei der Hausaufgabe.
Mhm.
Und wenn wir das gut verteilen, dann hat es einen viel besseren Effekt. Und so verteilen wir das gerne über den Tag. Und gerade zu Magnesium und zu Omega-3 gab es auch einen Studierenden, einen Kinderarzt aus Österreich, der hatte 146 Kinder, alle mit der Diagnose ADHS.
Ja.
Und alle schon mit einer Verordnung für Ritalin und Vergleichbares. Dann gab es Glykoplan, also eine antientzündliche Ernährung, weniger Carbs. Dann gab es Omega-3 und Magnesium. Und nach 3 Monaten waren alle normal nach unserer Kriterien. Und das Ähnliche hat gemacht Hugo Schurgast, ein Apotheker in der Schweiz. Die haben über 1000 Kinder und Jugendliche gehabt und haben dann gemessen und supplementiert Mineralstoffe, Magnesium, Königin. Dann war aber auch Zink, Mangan, Protein war dabei in Omega. Und die Kinder haben sich alle verbessert. Und das muss man sich vorstellen in einer absehbaren Zeitachse. Eine Studierende hat eine Arbeit gemacht mit Unfruchtbarkeit, Infertilität, Kinderwunsch. Die hatte alles schon gemacht und Fachberatungen, hormonelle Therapie. Dann wurde die untersucht, hatte alle große Defizite und ich konnte es nicht glauben. Ich habe ihr extra angerufen, dass eigentlich in der Gruppe mit der Supplementation, Basis ist immer Ernährung, antientzündliche Ernährung, alle Frauen schwanger wurden. Ich konnte es gar nicht glauben. Das heißt, wir sehen in unterschiedliche Bereiche, dass die Supplementation notwendig ist, aber ich muss es gut verteilen.
Ja.
Und du hattest vorher ein wichtiges Wort. Lasst euch coachen. Ermesst, kontrolliert und sucht euch jemanden, der sich auskennt. Und in der Beratung bildet ihr ein Team. Und in dem Team höre mir genau zu, was habt ihr für Bedürfnisse? Was hattet ihr für Symptome? Hattet ihr eine schwere Erkrankung? Dann braucht man mehr. Hattet ihr eine außergewöhnliche körperliche Anstrengung? Dann braucht man auch viel mehr. In der Krankheit oder nach einer Verletzung braucht man viel mehr. Und deshalb müssen wir es anpassen. Also deshalb ein wichtiger Punkt. Lasst euch coachen. Und das andere, sucht euch eine Community, die ehrlich ist, authentisch, die Erfahrung hat. Und ganz ehrlich, die Menschen, die Erfahrung haben, die haben über viele Jahre Erfahrung, so wie du seit 15 Jahren da aktiv bist. Also ich seit 1988. Ja, und seit 1988 versuche ich mich immer zu verbessern und habe bis jetzt dazu gelernt. Die letzte Kreation, Phytoprotect, hätte ich nie selber gestalten können. Mhm. Denn wenn man jetzt so Phytopharmaka, auch ein spannendes Thema, um diese Mineralstoffe, Mikronährstoffe rumpackt, wie Kurkumin, und Weihrauchharz oder Bromelain, Papain, dann muss man das gut können. Mhm. Und jetzt brauchen wir einen guten Rohstoff. Aber wenn die Rohstoffquelle schon nichts taugt, dann ist kein Wunder, dass weder im Darm, noch im Blut, noch im Zielgebiet was ankommt.
Ja.
Und deshalb brauchen wir eine bessere Community, einen besseren Austausch, bessere Weiterbildung. Und diese Foren wäre aber immer besser und größer. BioWiz veranstaltet es, Ottomed veranstaltet es, Insomed veranstaltet es, mehr veranstaltet es. Und da lernen wir dazu. Und ich bin dafür, dass eben alle dazu lernen. Ich wünsche mir schon in der Schule Aufklärung zur Warenkunde. Was ist denn noch drin im Essen und was nicht? Und was sollte man nicht zu uns nehmen?
Ja, ja. Also da muss ich sagen, diese Tendenz dahin, dass man dieses Thema etwas auch ethischer wieder behandelt, aus der herstellenden Sicht wieder. Das ist für mich absolut wünschenswert. Ich sehe das in diesen Spezialbereichen auch, wo wir uns bewegen, auch die von dir genannten Marken und Firmen, die bewegen sich in dem Bereich. Da wird unheimlich viel Aufklärung geleistet. Das ist sehr transparente Kommunikation häufig auch, was die Rohstoffe anbelangt. Auf der anderen Seite, der richtig große, große Markt in dem Bereich, der ist da eher gegenläufig. Also da geht es unheimlich viel um günstige Produkte zu einer oft scheinbar guten Qualität, das muss man so sagen. Und bei solchen, wenn wir bei den Botanicals bleiben oder Phytopharmaka, auch wie du sie teilweise dann nennst, da ist es natürlich ganz entscheidend, wie hoch zum Beispiel die Wirkstoffe standardisiert sind in diesen Extrakten, die häufig verwendet werden. Wenn wir jetzt von Weihrauch sprechen, wie hoch ist denn der Anteil an Boswelliasäuren? Bei Kurkuma, man nutzt da in der Regel ja einen Kurkuminoid-Extrakt. Die variieren aber ganz immens in ihrem Anteil an Kurkuminoiden von bis hin zu 80-85% teilweise. Aber es fängt unten bei 20 an. Und auch da wieder, es gilt aufzuklären. Der Verbraucher, der kann das heute nicht bewerten, ob da jetzt ein reines Kurkuminpulver drin ist, sage ich mal, oder ob da ein hochstandardisierter Kurkuminoid-Extrakt sozusagen drin ist. Und diese Diskrepanz, die muss man schließen. Und ich glaube, gerade wenn man in der Beratung tätig ist, dann muss man sich auch eine Marke oder ein Unternehmen suchen, bei dem man wirklich das Gefühl hat, da stehen Leute dahinter, die sich mit der Materie beschäftigen und die mir das auch transparent und im Idealfall sogar wissenschaftlich fundiert kommunizieren können.
Ja, und die dafür gerade stehe.
Ja.
Die dafür gerade stehe und die sich auch überprüfen lasse. Das heißt, dass man die Produkte zum Beispiel bei der WADA, NADA, das sind diese Anti-Doping-Organisationen, anmeldet. Und dann wird es überprüft und dann wird es kontrolliert. Und ich mache nur zwei Beispiele von einer unterirdischen Qualität. Es gibt dann viele Produkte aus China. Mhm. In China herrscht noch wenig Bewusstsein zum Umgang mit Schwermetallen, mit verseuchter Böden und auch wenig Bewusstsein in der Herstellung von Protein. Und jetzt ist es dort schon günstig. Aber noch günstiger ist, wenn man das eigentlich in die Mongolei verlädt. Das heißt, da wird dann eigentlich schon von Kadavertieren wird eigentlich die Milch genommen, die Molke, und im Alubecken mit Schwefelsäure wird dann Galaktose hergestellt oder auch Protein. Dann geht es nach China. Von China geht es nach Leipzig. Und dann wird es dort für unterschiedliche Firmen abgepackt. Und es gibt eine ganz einfache Regel. Je günstiger das Ganze ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nichts taugt. Und ganz klar, wenn ich mich über Qualität informiere, dann hat Qualität den Preis. Deshalb lieber weniger supplementiere, aber das Richtige, als immer zu supplementiere mit Schrott. Und dann nehme ich es ganz einfach wirklich so, also den Schrott, auf den könnt ihr lieber verzichten. Und wirklich ein bisschen die Wege kontrolliere, wo kommt es her, wer packt es ab. Und jetzt gibt es solche Firmen, die dann das beliefert kriegen aus China oder aus Indien. Dann geht man so an die Grenze von der EU und dann gibt es 500 Firmen, die tatsächlich die gleiche schlechte Qualität mit unterschiedlicher Etikette versehen.
Ja.
Und das ist Betrug. Und jetzt verstehe ich natürlich, die Uniklinik sagt, das ist alles Hokuspokus.
Definitiv.
Leider ist zu viel Hokuspokus. Leider ist zu viel schlechte Qualität dabei. Deshalb haben wir wirklich den Auftrag und die Verpflichtung, ja, aufzuklären bezüglich der Warenkunde. Und wir haben den Anspruch, dass wir immer besser werden.
Ja, definitiv. Und da kann ich auch nochmal aus meiner Warte was zum Besten geben. Menschen, die in Deutschland Nahrungsergänzung kaufen, die sind aufgrund der deutschen Mentalität erstmal davon überzeugt, dass diese Nahrungsergänzungsmittel so in Ordnung seien.
Ja.
Das kann ich auch durchaus verstehen, weil der typische Deutsche ist natürlich sehr Ordnungsfanat fast. Also wir gehen davon aus, dass in Deutschland strenge Regularien und Gesetze herrschen und dass die natürlich auch eingehalten werden, beziehungsweise wenn sie nicht eingehalten werden, dass sie sanktioniert werden oder vorher reguliert werden. Das kann ich euch mal aus dem Nähkästchen sagen. Das ist sehr häufig nicht der Fall bei Nahrungsergänzungen. Es gibt kaum einen Markt in Deutschland, der so leicht bespielt werden kann von Personen oder von Firmen wie der Markt der Nahrungsergänzungsmittel. Das Problem dabei ist im Grunde schon auf gesetzlicher Basis gelegt. Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln sind Lebensmittelunternehmer. Und per Gesetz sind Lebensmittelunternehmer erstmal eigenverantwortlich, beispielsweise für die Sicherheit oder auch für die Reinheit ihrer Lebensmittel verantwortlich. Das beginnt beim Metzger vor Ort und endet dann eben auch beim Hersteller und Inverkehrbringer für Nahrungsergänzungsmittel. Ich skizziere das mal als Beispiel. Der Willi Schmidt möchte gerne Nahrungsergänzung in den Markt bringen. Der sucht sich in Deutschland einen der vielen mittlerweile Lohnhersteller, also Unternehmen, die sagen, ja, wir haben hier fertige Rezepturen. Willi, hier ist dein Magnesium, wir können dir dein Label draufpacken und du verkaufst das dann. Dann macht der Willi Folgendes, der meldet ein Unternehmen an, registriert das auch beim entsprechenden Amt und mit Hilfe des Lohnherstellers hat er dann innerhalb kürzester Zeit erstmal ein Magnesiumpräparat. Das zeigt er dann, bevor er das in den Verkehr bringt, beim BVL, also beim entsprechend zuständigen Amt an in Berlin. Dieses Produkt kontrolliert aber erstmal keiner. Nach der Anzeige beim Amt darf das Produkt in den Verkehr gehen. Allerdings wird danach nicht weiter kontrolliert, ob es da in irgendeiner Form Kontrollen zu gab, ob es Spezifikationen gibt, ob es Laboranalysen zu dem Produkt gibt oder ähnliches, ob die Dosierungen stimmen etc. Und so tummelt sich mittlerweile tatsächlich auch am deutschen Markt, von dem man meinen würde, er ist stark reguliert und kontrolliert, eine Vielzahl an Firmen auch, das muss man so sagen, aber vor allem eben auch an Produkten, die so vielleicht nicht unbedingt am Markt sein sollten. Ja, und da trifft dieser Spruch zu, wo kein Kläger, da kein Richter. Und diese Erfahrung habe ich selber gemacht. Also ich kann mit Stolz sagen, ich bin seit fast 15 Jahren abmahnungsfrei, auch in der Industrie. Und das liegt eben auch daran, dass man dieser Verantwortung natürlich selber gerecht werden muss. Und da schließt sich für mich dann eben auch für den heutigen Podcast so ein bisschen der Kreis. Es geht in diesem Bereich, in dem wir uns bewegen, du insbesondere auch als Anwender, wir, sage ich mal, in Summe auch als Team, auch als herstellende Personen von Nahrungsergänzungsmitteln, es geht um Verantwortung. Und zu dieser Verantwortung gehört für mich insbesondere Aufklärung, Ehrlichkeit und Transparenz hinsichtlich aller Komponenten, die diese Arbeit mit Mikronährstoffen ausmachen. Bei uns, bei einem Produkt, geht es da um Transparenz. Wie sind die Stoffe beispielsweise laborkontrolliert? Wieso sind die so zusammengesetzt, wie sie zusammengesetzt sind? Und bei euch in der therapeutischen Praxis, da geht es für mich darum, dass ihr den Patienten insbesondere ja auch kommunizieren müsst, was geht denn damit und was geht vielleicht auch nicht.
Und deshalb müssen wir genau hinschauen. Und jetzt haben die Bundesämter in Brüssel und auch die nationale Behörde gewarnt vor Nahrungsergänzungsmittel und Mikroplastik. Ja, im Internet und im Dschungel sind ganz, ganz viele Produkte, ich sage bis 90%, eigentlich belastet. Mikroplastik bedeutet aber auch Schwermetallbelastung. Ja. Dann sind ganz viele belastet mit Pestizide. Also, by the way, im Jahr 2023 wurde in Deutschland 1067 neue Pestizide zugelassen. Aber das möchte man auch nicht. Wo will man die auf keinen Fall? Wir haben jetzt ja gerade Olympia. Ja, im Profisport möchte man sie nicht. Deshalb praktizieren wir einfach Vorwärtsaktivität, die NADA und die WADA prüft zusätzlich. Jede Charge ist kontrolliert. Dann können wir es auch mit gutem Gewissen wie ein Medikament herstellen. Beste Qualität. Und dann können wir aus einigen von den Produkten sogar eine Infusion herstellen, GMP-Bedingungen. Mhm. Und so hat zum Beispiel die strenge Behörde in der Schweiz unsere Produkte alle akzeptiert, dass sogar die Menschen, ich glaube bis 1500 Schweizer Franken, das einkaufen dürfen und in die Schweiz einführen dürfen. Aber dann kostet es natürlich ein bisschen mehr, ja, denn die sind genau. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir eine strengere Kontrolle und ich wünsche mir eine bessere Qualitätssicherung. Und mit der Aufklärung glaube ich, dass wir alles tun müssen, um euch, um Ihnen zu helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
Sehr schönes Fazit vom Kurt. Vielen, vielen Dank für die heutige erste Premieren-Podcast-Folge. Ich freue mich auf viele weitere. Heute waren schon Themen dabei, die hätte ich gerne weiter ausgeführt, aber dafür nutzen wir eine neue Folge. Insbesondere geht es mir da um das Thema Kindergesundheit. Da werde ich auf jeden Fall nochmal auf dich zurückkommen. Und ich hoffe, es hat Ihnen und euch allen gefallen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, Kurt.
Vielen lieben Dank.